Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge erzählt uns Mariana ihre Geschichte. Sie ist vor gut 2 Jahren an einem Angiosarkom erkrankt. Das ist ein sehr seltener und leider auch sehr bösartiger Gefäßtumor, der schnell wächst und früh metastasiert. Liebe Mariana, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Mariana, ich habe jetzt kurz schon angerissen, was ein Angiosarkom ist. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
Also so ganz hundertprozentig kann ich das natürlich auch nicht erklären. Aber Angiosarkome, die gehen von den Blutgefäßen aus, den sogenannten Endothelzellen. Und oft kommen die auch eigentlich an der Haut vor, da sieht man das dann auch relativ gut. Aber grundsätzlich können die überall im Körper auftreten. Und das macht es natürlich dann etwas schwierig.
Wenn du sagst, man sieht das an der Haut, wie kann man sich das vorstellen? Wie blaue Flecken?
So ein bisschen, ja. Also tatsächlich habe ich mittlerweile auch Hautmetastasen. Und das sind so dunkelblau-lila farbige Verfärbungen, auch ein bisschen erhaben. Also man kennt das ja von Leberflecken auch, die ja manchmal so ein bisschen erhöht sind, sage ich mal. Mhm. Und so ist das auch, nur halt eben von der Farbe her sehr auffällig und auch deutlich größer als ein normaler Leberfleck.
Wie hat das denn angefangen? Also ja, bevor du deine Diagnose im Herbst 23 bekommen hast, woran hast du gemerkt, dass was nicht stimmt?
Gemerkt habe ich das erste Mal im Dezember 22, dass ich da so ein kleines Knötchen in der Brust hatte, in der linken. War bei meiner Gynäkologin ganz normal zur Routine. Kontrolle und sie hat dann abgetastet und gesagt, das müssten wir mal beobachten. Ja, da war ich 28, da denkt man natürlich nicht unbedingt, dass das jetzt sich zu was Bösartigen entwickelt. Und meine Mutter hat aber gleich gesagt, nee, wir beobachten das nicht, ich rufe da nochmal an, du gehst nochmal hin. War im Januar nochmal da, da hat sie dann einen Ultraschall gemacht und gesagt, ja, sie kann es nicht so genau sagen. Also man hat im Ultraschall gesehen, dass da was ist. Aber da sie ja jetzt nicht mehr Möglichkeiten hat, andere Untersuchungen zu machen, hat sie mich überwiesen in ein Brustzentrum zur weiteren Abklärung. Ja, und so nahm das dann seinen Lauf.
Aber das klingt ja so, als wäre eine Brustkrebsdiagnose vorausgegangen.
Könnte man meinen. Aber wie gesagt, das Angiosarkom kann ja überall im Körper auftreten. Bei mir war es halt tatsächlich in der Brust. Das führt auch oft zu Missverständnissen. Weil viele denken, wenn ich sage, ja, ich hatte den Tumor in der Brust, dann direkt, ach ja, Brustkrebs. Ich sage dann, nee. Ist kein Brustkrebs, ist ein Angiosarkom. Viele verstehen das auch gar nicht so genau. Ich habe es am Anfang selber ja auch nicht ganz verstanden.
War das denn so ein geradliniger Weg? Du bist dann ins Brustzentrum gegangen, die Ärzte haben das untersucht, sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, haben vielleicht eine Stanze genommen und haben dann gleich gesagt, ach, Angiosarkom? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so easy war.
Ja, das wäre auch schön gewesen, wenn der Arzt direkt eine Stanze gemacht hätte. Ich war dann, also wie gesagt, im Januar war ich ja bei der Gynäkologin. Im März hatte ich dann den Termin in diesem Brustzentrum in der Klinik. Und der Arzt hat leider auch nur einen Ultraschall gemacht und abgetastet und gemeint, das wäre nur Flüssigkeit. Ich soll das mal weiter beobachten, hat mir Vitamin B6 verschrieben, weil das würde ja entwässernd wirken und hat mich dann so wieder gehen lassen.
Und hast du dich beruhigt gefühlt? Hast du gedacht, okay, alles klar, dann ist es nicht so schlimm?
Ja, also auf der einen Seite verlässt man sich ja drauf. Also er ist ja der Experte in dem im Moment und man selber, also für mich war das so, hat sich das schon so Tennisball, Golfball groß angefühlt, dieser Knoten. Aber wenn dann der Arzt sagt, nee, das ist nichts, dann will man sich ja da eigentlich erstmal drauf verlassen.
Natürlich, man will sich ja auch beruhigen lassen, ne? Also, ja. Okay, und dann bist du wieder nach Hause gegangen?
Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Dann war ich im August dann wieder bei der Gynäkologin, die dann nochmal einen Ultraschall gemacht hat und gesagt hat, nee, ich weiß immer noch nicht, kann das nicht richtig deuten. Hat mich dann nochmal in eine andere Klinik überwiesen. Und da war ich dann Anfang September. Da hatte ich relativ schnell einen Termin. Und da habe ich auch direkt gemerkt, das war eine junge Ärztin. Nicht viel älter als ich, denke ich mal. Mhm. Und die hat sich das angeschaut und hat sofort gesagt, da müssen wir eine Biopsie machen.
Also haben sie dich bis dahin noch ein halbes Jahr warten lassen?
Ja.
Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das Knötchen, was es ja am Anfang war, größer geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist leider auch, ja, so je größer der Tumor wird, desto schneller wächst er auch. Also das ist, ja, so exponentiell.
Okay, und dann hat die Ärztin eine Stanzbiopsie gemacht. Wie ging das weiter?
Genau, die hat dann fünfmal gestanzt, glaube ich, war es. Und eine Woche später hatte ich dann schon die Diagnose, beziehungsweise es gab zwei eventuelle Diagnosen. Das war einmal das Angiosarkom oder ein Kaposi-Sarkom. Das ist auch nochmal eine ganz andere, also ich glaube noch viel, viel seltener. Da musste dann erst nochmal eine Blutuntersuchung gemacht werden, um da die, ja, um das festzulegen, welches Sarkom es dann ist. Genau, Kaposi-Sarkom kann ich jetzt nur ganz wenig zu sagen. Ich weiß nur, dass es HIV-induziert ist. Und das wäre für mich, glaube ich, noch mal schlimmer gewesen, weil dann HIV und noch so ein Sarkom dazu, ich glaube, dann wäre es ganz vorbei gewesen.
Also ich weiß nicht, ein Angiosarkom ist ja auch total dramatisch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du warst erstmal erleichtert, dass es ein Angiosarkom ist und kein Kaposi-Sarkom.
Genau, also ja, erleichtert.
Naja, in Anführungszeichen,
ja.
Ne?
Ja, aber irgendwie dann noch dieser Gedanke, noch HIV dazu zu haben, ja, eventuell, das war irgendwie für mich total schwierig. Deswegen war ich da froh, dass das nicht der Fall ist. Natürlich, Diagnose Angiosarkom ist auch furchtbar, aber ja, im ersten Moment, doch, kann man schon sagen, war ich irgendwie ein bisschen erleichtert.
Ja. Hast du denn vorher schon mal irgendwas von dieser Erkrankung gehört? Also manchmal ist es ja so, dass man dann anfängt, irgendwie zu googeln und dann trifft man vielleicht schon irgendwie auf solche Worte wie Sarkom und dann steht das im Raum. War das bei dir auch so?
Nee, gar nicht. Also von Sarkomen hatten wir bis dato noch nie was gehört. Mhm. Weder meine Familie noch mein Freundeskreis. Da hat auch jeder gesagt, was zur Hölle ist das denn? Mhm. Also ich meine, Brustkrebs hört man ja sehr oft, leider. Mhm. Und man kennt so, sage ich mal, dieses Mammakarzinom. Mhm. Aber von Sarkomen hat jeder gesagt, hä? Mhm. Kenne ich nicht.
Ja. Okay, du hattest im September oder Oktober.
September, ja.
Im September hattest du dann also die Diagnose. Es war ja dann schon ganz schön viel Zeit vergangen, ein Dreivierteljahr, seit du das erste Mal ertastet hast. Wie ging das dann weiter? Wurde dann schnell gehandelt oder war das weiterhin so, dass es, naja, jetzt nicht ganz so eilt?
Nee, das ging dann schon relativ schnell nach der Diagnose. Die Ärztin in der Klinik, die Biopsie gemacht hatte, die hat auch sofort gesagt, dass wir da am besten in ein spezielles Zentrum gehen, die sich damit halt auch auskennen. Sie könnten das dort operieren, aber sie hatten das da auch noch nie gehabt. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, ist ja nett, aber wenn sie das noch nie hatten, dann gehe ich lieber ins spezielle Sarkomzentrum. Dann wissen die ja auch, was sie machen. Genau, da hatte ich auch eine Freundin dabei damals, als wir die Diagnose bekamen, und sie hat dann gleich gegoogelt und geschaut, Frankfurt oder Mainz war da, sage ich mal so, die halt am nächsten sind, und sie hat dann irgendwie einfach so aus dem Gefühl raus Frankfurt direkt kontaktiert und da einen Termin gemacht, dass ich da meine Unterlagen vorbeibringe. Das war dann Anfang Oktober. Und Mitte Oktober hatte ich dann auch schon den OP-Termin.
Okay, also das war dir schon klar, dass die Therapie erstmal mit einer Operation beginnt.
Ja, ja, genau. Das war klar, dass da auf jeden Fall erstmal dieser Primärtumor, der muss erstmal entfernt werden.
Mhm. Standen denn da schon Metastasen im Raum oder war davon noch gar nicht so die Rede?
Da war der Verdacht auf Lebermetastasen schon da. Da wurden ja in der Klinik direkt dann auch noch Untersuchungen gemacht. MRT vom Kopf wurde gemacht, von der Brust logischerweise, und ein CT vom Abdomen. Und da hatte man so eine Läsion gesehen. Und man geht dann natürlich erstmal vom Schlimmsten aus. Mhm. Da hieß es dann auch, dass da auch nochmal eine Biopsie gemacht werden soll. Hatte ich dann auch nochmal einen Termin, dass das unter Ultraschall mit Kontrastmittel gemacht wird. Und da hat sich dann aber auch schnell rausgestellt, nee, das machen wir lieber nicht, weil die wohl sehr nah an der Oberfläche waren von der Leber. Und weil die Leber ja ein sehr, sehr stark durchblutetes Organ ist, haben sie gesagt, nee, das ist uns zu gefährlich, da eine Biopsie zu machen, falls da irgendwelche Blutungen auftreten. Und da sind wir nicht drauf vorbereitet dann. Und im Zweifel hätte man halt auch die Krebszellen im ganzen Bauchraum dann verteilt.
Ja, genau, das habe ich mich auch schon häufiger gehört im Zusammenhang mit einem Sarkom, dass das da sehr gefährlich ist, ne?
Genau, ja.
Was wurde denn bei der Operation gemacht? Also wurde denn nur dieser Tumor aus der Brust entfernt oder musstest du eine Mastektomie machen lassen?
Ja, eine komplette Mastektomie. Also das stand auch gar nicht zur Debatte, dass man da irgendwie versucht, brusterhaltend zu operieren. Das ist bei Sarkomen ganz wichtig, dass man da mit viel Sicherheitsabstand operiert, damit da keine Reste zurückbleiben. Das heißt, da wurde dann die linke Brust komplett entfernt, inklusive dem großen Brustmuskel.
Ach Gott.
da stand sogar auch noch im Raum, falls man eben das dann nicht zugenäht bekommt, weil man halt so viel entfernen muss, eventuell vom Rücken ein Teil des Muskels nach vorne zu verlegen und mit Hauttransplantat. Und ja, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Mhm. Das hat alles so funktioniert. Aber ja, das, sage ich mal, reicht ja auch dann erstmal in dem Moment.
Auf jeden Fall. Also eine Riesenoperation, wenn man so möchte.
Ja, so groß eigentlich nicht. Die Operation an sich ging auch relativ schnell. Ich glaube, die hat nur eine gute Stunde gedauert. Aber es ist natürlich dann erstmal schwierig, so ohne diesen Muskel.
Ja.
Ja, also ich habe immer noch Probleme, den Arm irgendwie über Kopf und so Sachen. Mhm. Das, ja, ist halt alles nicht so einfach.
Und das hört sich für mich auch an, als hättest du nicht gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, das wieder aufbauen zu lassen.
Doch, eigentlich schon. Also gleichzeitig natürlich nicht. Das irgendwann vielleicht. Mhm. Aber ja, erstmal war das keine Option. Ich denke auch immer noch drüber nach, ob ich das irgendwann machen lasse, weil das ist dadurch, dass halt auch der Muskel mit weg ist, ist ja auch sehr viel Haut mit weggenommen worden und das ist super stramm zugenäht worden und ja, also ich glaube, das wäre jetzt nicht so einfach, das wieder aufzubauen. Also das, da muss dann erstmal die Haut gedehnt werden, damit da genug Platz für ein Implantat entsteht und ja, muss man schauen einfach mal.
Okay, aber du gehst da relativ gelassen mit um. Also zumindest klingst du jetzt so, als wäre es jetzt nicht das Wichtigste, hätte jetzt nicht oberste Priorität bei dir.
Nee. Also im Moment hat es überhaupt keine Priorität tatsächlich.
Wie war das für dich, als du erfahren hast, also ich meine, dass sich auch dein äußerliches Erscheinungsbild nach der Operation total verändern wird oder durch die Operation verändern wird?
Das war schon schwierig. Also mit mit nicht mal 30 so einen optischen Eingriff halt auch zu machen, ja, das war schon war schon schwierig. Also ich habe auch, als ich mich da das erste Mal dann ohne den Verband gesehen habe, ist mir das ganze Blut erstmal aus dem Kopf, also da hat der Kreislauf erstmal versagt.
Ach, du Ärmste.
Mit Übelkeit und allem, weil das dann so richtig zu sehen auch, dass da jetzt wirklich gar nichts mehr ist, das war schon, hat lange gedauert, bis ich das richtig so annehmen konnte.
Also war erstmal ein Schock.
Ja, auf jeden Fall.
Wie lange hat das gedauert, bis du zumindest körperlich von der Operation erholt hast?
Das hat zum Glück gar nicht so lange gedauert. Ja, ich denke auch einfach, weil ich halt noch jung und, ich sag mal, sportlich unterwegs war, ging das relativ schnell und ich konnte mir jetzt auch, sage ich mal, gar nicht erlauben, mir da viel Zeit zu nehmen, weil im November schon die nächste Operation anstand.
Oh, okay, ja, lass uns gerne mal chronologisch weitergehen. Okay, du hattest also diese Operation hinter dir. Dir wurde die Brust entfernt und der Brustmuskel auf der linken Seite. Wie ging das weiter?
Genau. Dann, als nächstes hatte ich dann Termin im November für die Leberoperation, weil da hieß es einfach, anstatt eine Biopsie zu machen, schneiden wir das einfach direkt raus, um halt sicher zu sein. Im Endeffekt waren es dann auch, glaube ich, zwei Raumforderungen, die da entfernt wurden. Und ja, so eine Leberoperation ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als die Brust gewesen. Da war ich dann auch eine Nacht auf der Intensivstation. Da habe ich dann tatsächlich auch deutlich länger gebraucht, mich zu erholen.
Und waren das Metastasen?
Gott sei Dank nicht zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind leider auch Lebermetastasen vorhanden, aber zu dem Zeitpunkt waren es keine, das waren einfach so gutartige Tumore halt.
Ja. Boah, das heißt, wenn die da an der Leber operieren, passiert das mit Bauchschnitt oder wie?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also theoretisch kann man das auch minimalinvasiv machen, aber bei Verdacht auf Sarkom machen die das nicht. Also da wird halt, wie gesagt, auf Nummer sicher, mit Sicherheitsabstand und ja.
Hattest du dann erstmal die Operation, die anstanden, hinter dir oder folgte dann noch weitere Operationen?
Nee, erstmal nicht. Also das war damit erstmal erledigt. Mhm. Und da hieß es dann, weil zu dem Zeitpunkt ja sonst noch keine Metastasen im Raum standen, hieß es erstmal die Brustwand noch bestrahlen, falls da doch noch irgendwelche Reste wären, einfach zur Sicherheit. Und Chemo könnte ich mir dann überlegen, ob ich das machen möchte, einfach um sicher zu gehen oder ob ich es halt eben nicht mache, weil ja keine Metastasen vorhanden sind.
Das solltest du selbst entscheiden?
Mhm.
Oh.
Ja.
Okay.
Also ja, wir waren dann auch erstmal so ein bisschen irritiert und gesagt, okay, sowas, also so eine Entscheidung selbst zu treffen, na, auch nicht so ganz einfach. Mhm. Aber irgendwie konnte ich es schon auch ein bisschen nachvollziehen, dass die Ärzte oder die Onkologin dann in dem Fall gesagt hat, theoretisch ist es ja eigentlich nicht notwendig. Deswegen ist es dann mir überlassen, weil halt die ganzen Nebenwirkungen und so. Ja, aber die Entscheidung wurde mir dann doch auch abgenommen.
Aber hast du denn eine Zweitmeinung eingeholt?
Ja, habe ich auch. Da war ich in Essen im Sarkomzentrum nochmal. Und ja, die waren eigentlich total d'accord mit der Vorgehensweise von Frankfurt und hätten da jetzt auch nichts anderes gemacht.
Okay, aber bevor du dich also entscheiden konntest, ob Chemo ja oder nein, hat das Schicksal für dich entschieden?
Leider ja. Mhm. Genau, da wurde dann nochmal ein MRT gemacht vom Abdomen, also Bauchraum. Und da hat man dann ja im Beckenbereich, also ISG, das Iliosakralgelenk, hat man so einen kleinen Punkt gesehen und gesagt, ja, das könnte eine Knochenmetastase sein. Da wurde dann auch eine Biopsie gemacht. Unter CT, das war auch super unangenehm. Kann ich keinem empfehlen, so eine Knochenbiopsie, wenn es nicht sein muss. Mhm. Und da hatte sich dann rausgestellt, dass es eben eine Metastase ist. Und deswegen war ja dann klar, auf jeden Fall Chemotherapie.
Ja, wann war das? Wir haben jetzt in unserem Zeitstrahl November, wo die Leberoperation war. Mhm. Wann wurde dieses CT gemacht?
Also wir hatten im Oktober einmal ein MRT noch vor der Operation und dann, glaube ich, im Dezember, Januar irgendwie so war nochmal diese bildgebende. Ja, genau. Und im Februar war dann die Knochenbiopsie, Anfang Februar irgendwie.
Du hast eben schon gesagt, dass die Knochenbiopsie sehr, sehr unschön war. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß ja natürlich, dass man in der Brust so eine Gewebeprobe entnimmt, aber wie macht man das beim Knochen?
Ja, also ist halt auch mit einer lokalen Betäubung. Da wird dann ein kleiner Schnitt gemacht und dann mit einem Bohrer in den Knochen gebohrt, ja, um da eben halt die Nadel einzuführen oder die Stanze, um da halt was zu entnehmen.
Oh, das klingt ja grauenhaft.
Ja, das war auch total unangenehm. Ich habe auch gefragt, ob ich nicht irgendwie so eine leichte Sedierung bekommen könnte, dass ich das gar nicht mitkriege. Aber das geht wohl leider nicht, weil gerade da unter im unteren Rückenbereich ja super viele Nerven auch zusammenlaufen. Und da müsste ich dann eben sagen, wenn es irgendwo anders wehtut, damit er halt weiß, wo er nicht stechen darf.
Ja.
So ungefähr.
Oh. Okay, fehlen mir ein bisschen die Worte.
Ja, ja, war so, wie gesagt, super unangenehm und muss nicht nochmal sein.
Aber er hat die richtige Stelle getroffen und...
Ja, 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 auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war ja auch unter CT, damit er da genau sieht, wo er hin muss. Mhm. Aber es gab auch einen Moment, da habe ich dann gesagt, oh, also jetzt tut's im linken Fuß weh.
Oh Gott.
Und ja, deswegen eben kann man da leider nicht sediert werden.
War es denn eine Knochenmetastase?
Ja, leider ja.
Okay, das also hieß für dich, alles klar, die Chemotherapie muss gemacht werden, oder?
Genau, genau. Das stand dann gar nicht mehr zur Debatte, ob ja oder nein. Und die Onkologin hat dann auch gesagt, da hauen wir sofort die stärksten Medikamente rein. Ja, ich glaube, hit early and hard, hat sie damals gesagt, einfach um das Ganze hoffentlich sofort einzudämmen. Da wurde dann Mitte Februar noch ein Chemoport gelegt. Einfach, ja, das ist, sage ich mal, die sichere Variante, anstatt immer einen Zugang zu legen. Und im März ging es dann los mit der Chemo.
Und wurde denn parallel auch noch bestrahlt? Also gerade die Stelle, die du am Knochen hattest?
Nee, das erstmal nicht. Also im Januar wurde ja die Brustwand noch bestrahlt, vorsorglich. Aber da am Knochen erstmal nicht. Das macht man auch in der Regel nicht unbedingt. Bestrahlung von Metastasen macht man erst, wenn sie Schmerzen verursachen eigentlich.
Okay. Gut, dann ging das also im März 24 los mit deiner Chemotherapie. Mhm. Wie hast du das vertragen? Genau. Wie ging es dir damit?
Ja, vertragen habe ich es an sich ganz gut. Das war so eine stationäre Chemotherapie, also Montag bis Freitag Chemo. Und samstags durfte ich dann nach Hause, hatte dann 3 Wochen Pause und ja, dann ging es wieder von vorne los. Und das Ganze haben wir dann 6-mal gemacht, also von März bis August. Und das hatte sich auch eigentlich ganz gut entwickelt. Da wurde ja zwischenzeitlich dann auch ein MRT gemacht und da hieß es ja, die Knochenmetastase oder Metastasen dann zu dem Zeitpunkt auch schon, sind eigentlich zurückgegangen oder stabil, was ja dann auch schon mal gut ist, wenn sie erstmal nicht weiter wachsen. Ja, das war erstmal positiv, aber tatsächlich habe ich dann irgendwann im Juli, glaube ich, gemerkt, dass in der rechten Brust sich auch irgendwie was entwickelt, was da nicht hingehört.
Trotz Chemotherapie?
Ja.
Ja. Und was war das?
Das war dann auch eine Metastase tatsächlich. Da wurde eine Biopsie auch gemacht und hat sich herausgestellt, dass das leider auch eine Metastase ist. Ja.
Okay, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja emotional total schwer ist, wenn du ja für dich eigentlich weißt, du tust alles, um diesen Krebs einzudämmen und dann wächst er aber weiter. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war total schwierig. Also nach den ersten 3 Zyklen von der Chemo, wo ja das MRT gemacht wurde und es hieß ja, ist stabil beziehungsweise teilweise rückläufig, die Knochenmetastasen, waren wir natürlich erstmal super erleichtert und haben uns gefreut, dass das auch was bringt, das alles zu machen. Und ja, dass dann parallel, aber noch woanders doch was wächst, das konnten wir auch irgendwie gar nicht verstehen. Also wir haben gesagt, auf der einen Seite wirkt's, aber auf der anderen Seite wächst was. Also total seltsam irgendwie. Deswegen, ja, da wussten wir auch nicht so genau, wie wir da jetzt mit umgehen sollen.
Klingt ja auch ein bisschen so, als wäre so ein Sarkom auch so ein bisschen wie so ein Chamäleon, oder? Also so anpassungsfähig, total. So widerstandsfähig.
Ja, total, ja. Deswegen ist es, damals bei der ersten Biopsie von der Brust, die Ärztin hatte auch gesagt, ja, also im Ultraschall sieht das irgendwie aus wie ein Bluterguss und ja, so nach Flüssigkeit. Aber es war halt doch ein solider Tumor. Das ist so, das Angiosarkom, das kann sich ganz gut tarnen. Ja, das krass. Kann man so sagen.
Aber du hast dann trotzdem diesen Chemoblock sozusagen noch durchgezogen?
Mhm. Und genau, also wie gesagt, insgesamt 6 Zyklen haben wir davon gemacht gehabt. Und dann, als wir dann aber sicher wussten, dass das in der Brust auch eine Metastase ist, hieß es, nee, dann lassen wir das jetzt und versuchen eine andere Chemo. Von der ursprünglichen hätte ich ohnehin, glaube ich, nur noch 2 weitere Zyklen machen können, weil bei dem einen Medikament, das nennt sich Doxorubicin, das ist halt so ein ganz, ganz starkes Chemomedikament, das hat eine Lebensdosis, sagt man. Das heißt, es kommt natürlich auf das Alter, auf den allgemeinen Gesundheitszustand und Fitness und das alles drauf an. Und je nachdem, also ein älterer Mensch, der jetzt nicht mehr so fit ist, der kann halt eben vielleicht nur 5 oder 6 Mal dieses Medikament bekommen. Und in meinem Fall hieß es, ich könnte das 8 Mal bekommen, weil dann geht das halt extrem aufs Herz. Mhm. Ja. Also wären nur noch 2 Mal übrig gewesen. Ob es das dann gebracht hätte, weiß man halt nicht. Aber wir haben dann auf jeden Fall umgestellt.
Und dann hast du trotzdem nur in Anführungszeichen bis August bekommen oder ging das dann, wurde das erweitert?
Nee, das habe ich bis August bekommen. Im September, glaube ich, haben wir dann mit dem anderen Medikament angefangen, mit dem Taxol. Das war dann eine ambulante Chemotherapie, was ja auch irgendwie erstmal ganz nett war, sage ich mal, dass man eben morgens hingeht, das Medikament bekommt und dann wieder nach Hause geht, anstatt irgendwie so eine Woche im Krankenhaus zu liegen. Und ja, das hat auch erstmal zu einem stabilen Zustand geführt, sage ich mal, dass das alles erstmal nicht weiter gewachsen ist, beziehungsweise das in der Brust ist, glaube ich, minimal, also wirklich so 1-2 Millimeter gewachsen, aber man hat das erstmal weitergeführt.
Das heißt, wie lange hast du diese Chemotherapie dann bekommen? Also die andere war bis August und dann hast du das bis zum Ende des Jahres bekommen? Oder wie war das?
Das habe ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres bekommen. Ja, jetzt muss ich tatsächlich auch gerade mal überlegen. Ich habe mir das sogar mal aufgeschrieben, alles in chronologischer Reihenfolge. Ja, das ist alles, genau, das haben wir 8 Mal gemacht bis Januar 25. Mhm. Genau, dann war das so, dass irgendwann zwischendrin parallel Material, also Blut und Gewebematerial nach Heidelberg geschickt wurden. Da gibt's so ein Masterprogramm, nennt sich das, so eine Art Studie ist das. Da wird dann eben mit Blut und Gewebe geschaut, welche Medikamente in Frage kämen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und da hatten wir dann im Bericht eine Immuntherapie oder 2-3 Immuntherapien als Vorschlag, die eventuell helfen könnten. Und dann haben wir das erstmal probiert.
Aber warum wurde dieses Gewebe und dein Blut erst dann Ende 25 dahin geschickt? Warum haben die das nicht gleich Anfang 25 schon gemacht?
Ja, nee, das wurde auch tatsächlich früher schon gemacht. Das dauert nur eben, bis die da
bis das fertig untersucht ist, bis die da Ergebnisse liefern können.
Genau, ja. Oh, bis da Ergebnisse kommen. Und also eigentlich nicht witzig, aber das Witzige daran ist, dass man das natürlich erstmal bei der Krankenkasse dann beantragen muss. diese Immuntherapie. Und das wurde natürlich auch erstmal abgelehnt.
Ja, ich ahnte es.
Natürlich. Ja, da haben wir Widerspruch eingelegt und dann wurde es auch genehmigt. Aber das ist natürlich in so einem Moment, denkt man, okay, also ja, womit soll ich mich jetzt noch alles rumschlagen?
Ja, ja. Ja, das ist so fies, was ich da schon alles gehört habe, als würde die Krankenkasse oftmals pauschal ablehnen und dann warten, ob derjenige noch genug Kraft hat, in Widerspruch zu gehen. Also das ist eine Zumutung, finde ich. Da kann doch irgendwas mit unserem System nicht richtig sein.
Absolut. Also da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht in dem System, meiner Meinung nach. Oder auch meine Eltern, mein Freundeskreis, die waren ja auch alle entsetzt.
Ja,
das ist natürlich, ja, kann man dann auch als Betroffener in dem Moment gar nicht verstehen. Also die haben ja den Krankheitsverlauf, sage ich mal, die sehen ja, was ich für Medikamente und OPs und das alles schon gemacht habe. Ja. Mhm. Naja.
Okay, aber du hast dann also die Immuntherapie bekommen.
Genau, die habe ich dann bekommen. Insgesamt 7-mal, also auch immer mit 2 Wochen, glaube ich, dazwischen Pause. Das war ein Medikament als Infusion und das andere in Tablettenform. In dem Zeitraum, sage ich mal, ging es mir auch relativ gut, weil ich da keine Nebenwirkungen hatte. Das war natürlich dann in dem Moment erstmal ganz nett, mal relativ normal so im Alltag zu sein. Aber ja, hat sich rausgestellt, dass das leider auch nichts gebracht hat, die Immuntherapie.
Oh nein. Okay, das heißt, du hast dich eigentlich besser gefühlt, aber das Sarkom hat sich trotzdem weiter ausgebreitet.
Ja, leider,
oh
ja.
Oh Gott, genau. Das ist ja schrecklich. Okay, dann bekommt er wahrscheinlich dann auch wieder in regelmäßigen Abständen nochmal so ein bildgebendes Verfahren. Mhm. Und da hat sich das dann herausgestellt. Also genau. Ich kann mir vorstellen, dass man auch dann in so eine Untersuchung reingeht und denkt, boah, mir geht's ja gut und wahrscheinlich schlägt das total an. Und dann kriegt man wie so ein Brett vor den Kopf, oder?
Mhm. Ja, also ich muss sagen, seit Beginn dieser Odyssee, sage ich mal, war ich bei jedem bildgebenden Verfahren bin ich da total, also weder mit positiven noch negativen Gedanken rein. Ich habe mir eigentlich nie groß Hoffnungen gemacht, dass ich jetzt da rauskomme und das heißt, ja, sieht alles super aus. Weil ich glaube, das wäre für mich noch mal schwieriger gewesen, wenn ich jetzt mit Hoffnung da reingehe und sage, bitte, bitte, alles kleiner geworden und dann kommt die Nachricht, nee. Für mich war, glaube ich, so ein bisschen, ja, wenn ich mir jetzt keine großen Hoffnungen mache, dann kann ich auch nicht so enttäuscht werden.
Selbstschutz.
Ja, so ein bisschen, ja. Natürlich ist man trotzdem enttäuscht, aber ja, irgendwie, wenn man so im Kopf hat, ja, wird schon irgendwie seinen Lauf nehmen, dann, nicht, dass ich jetzt so der totale Pessimist bin, aber wie du sagst, das war irgendwie so ein Selbstschutz einfach, ja.
Und was kam dann da raus?
Ja, also nach der Immuntherapie zu dem Zeitpunkt war dann tatsächlich in der Leber dann auch Metastasen im Beckenbereich, also da am ISG, im Oberschenkel beidseits und das in der Brust eben und im linken Oberarm noch. Das war dann, glaube ich, neu zu dem Zeitpunkt.
Oh mein Gott. Das heißt, das war dann zumindest ja auch so krass weit fortgeschritten, dass er überhaupt gar keine Operationen mehr in irgendeiner Form hätte helfen können, oder?
Ja, genau. Bei den Knochenmetastasen ist es ja sowieso schwierig. Also gerade jetzt der Oberschenkel, das ist ja ein sehr großer Knochen. Es gibt auch Knochentransplantate, da habe ich dann natürlich auch viel gegoogelt dann zu dem Zeitpunkt und natürlich, was was gibt es noch für Möglichkeiten, dass man sich da irgendwie versucht zu helfen noch. Aber wie du sagst, es waren einfach zu viele, um jetzt, also jetzt da an 6, 7 oder noch mehr Stellen vielleicht zu operieren, ist halt einfach nicht möglich.
Hast du da Schmerzen gehabt?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also Schmerzen hatte ich keine. Das Einzige, was halt für mich schwierig war, war die rechte Brust, die Metastase. Weil, ich sag mal, die Knochenmetastasen, die sieht man jetzt äußerlich nicht und die habe ich auch nicht gespürt. Aber die Brust, das war halt auch einfach super präsent. Das siehst du jeden Tag und fühlst jeden Tag. Beziehungsweise, wenn du weißt, dass da was ist, dann fasst man natürlich auch irgendwie automatisch immer noch hin. Ja, und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ob man das nicht bitte operieren könnte. Genau.
Hast du denn gemerkt, dass das größer geworden ist in der Brust?
Ja, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass das nochmal ein bisschen größer geworden ist. Jetzt nicht so extrem wie der Ursprungstumor in der linken Brust, aber so ein bisschen habe ich das gemerkt, beziehungsweise ich glaube, da spielt natürlich auch der Kopf eine sehr große Rolle, der dann jetzt nicht aktiv irgendwie sagt, ja, das wächst, aber irgendwie denkt man dann natürlich doch, ja, das wächst auf jeden Fall, weil es halt eben so präsent ist, sage ich mal.
Klar. Das heißt, du hast dann also deine andere Brust auch noch operieren lassen?
Genau. Bevor die OP war, wurde dann nochmal die Immuntherapie abgesetzt und nochmal mit der Chemo weitergemacht, die wir vorher gemacht hatten, was ja auch eigentlich ganz gut gewirkt hatte, beziehungsweise es war ja stabil alles. Das war im August 25 und die OP für die Brust war dann im September angesetzt auch.
Wenn du sagst angesetzt, wurde die dann auch gemacht oder nicht?
Ja, die wurde Anfang September auch gemacht. Da muss ich auch sagen, das klingt vielleicht in dem Zusammenhang irgendwie ein bisschen komisch, aber ich war super erleichtert, als das gemacht wurde. Kann man sich irgendwie als gesunder Mensch, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass man sagt, ich bin jetzt froh, dass da ein Körperteil weggenommen wird. Aber in meinem Fall, ja, irgendwie war ich total erleichtert, dass das dann weg ist.
Das, was du bis jetzt erzählt hast, ja, das ist ja so allumfassend und so tragisch, wenn man sich das so überlegt. Wie hast du das denn geschafft, da nicht in so einer Hoffnungslosigkeit zu versinken?
Am Anfang mit ganz viel Verdrängung. Ja, klingt vielleicht auch irgendwie ein bisschen blöd, aber das einfach alles so ein bisschen wegzuschieben von sich, ist ja auch eine Art Selbstschutz.
Absolut.
Für mich, sage ich mal, vielleicht auch, bevor das Ganze anfing, also ich habe schon seit vielen, vielen Jahren auch mit Depressionen zu kämpfen und dadurch auch leider viel therapeutische Erfahrung. Und ich glaube, das hat mir dann auch in dem Moment ein bisschen geholfen, weil ich einfach ja viele Werkzeuge an die Hand bekommen habe in der ganzen Zeit, wie ich mit so, also jetzt nicht mit so einer Situation, aber mit anderen schwierigen Situationen umgehe. Und ich glaube, das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen dann auch, dass ich da diese Erfahrung schon gemacht hatte. Und wie gesagt, in den ersten Monaten oder vielleicht auch noch länger. Manchmal glaube ich auch immer noch, dass die Verdrängung, dass das noch präsent ist, dass ich das einfach so ein bisschen wegschiebe, ist so das, was mir viel geholfen hat. Aber auch natürlich die Familie und mein Freundeskreis, die das super aufgenommen, also super aufgenommen in dem Sinne, dass jetzt keiner gesagt hat, oh, dann möchte ich aber jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben.
Haben dich aufgefangen.
Weil es mir zu schwierig, gibt's ja auch leider sehr oft, dass da eben dann Angehörige oder Freunde nicht mit umgehen können. Was ich auch total verstehen kann, wenn man selbst vielleicht auch noch irgendwie eine Baustelle hat und dann noch eine gute Freundin, die sowas durchmacht, dass man sagt, das ist mir zu viel. Aber also zum Glück habe ich das nicht erlebt. Wir sind eigentlich noch enger zusammengewachsen, was total schön ist. Mhm. Und eine Freundin, die informiert sich auch oder hat sich von Anfang an da total drüber informiert. Und ich glaube, die weiß besser Bescheid als ich über die Krankheit. Kommt auch ganz oft zu Terminen mit. Und ja, also da bin ich einfach auch super, super dankbar für, dass meine Familie und Freunde mich da so, so unterstützen. Weil alleine schafft man das, glaube ich, nicht.
Ja. Hast du denn trotz allem, was du jetzt so durchgemacht hast, auch Momente, wo du richtig glücklich bist? Oder fällt das irgendwie weg?
Also ganz wegfallen würde ich nicht sagen. Es ist natürlich schwierig, mit all diesem Bösen, sag ich mal, was ich da so erlebe, dass man da schöne Momente so richtig erleben kann. Aber tatsächlich habe ich letztes Jahr viele, viele schöne Momente gehabt. Auch im Urlaub zum Beispiel war ich seit vielen, vielen Jahren dann letztes Jahr erstmal wieder und das dann auch dreimal. Weil da denke ich dann auch, also solange ich das irgendwie kann,
ja,
dann mache ich das auch auf jeden Fall. Und das fällt natürlich irgendwie schwer, weil das alles unter alles so ein bisschen überschattet ist, sage ich mal. Aber da bin ich dann auch wiederum sehr froh mit meinen Freundinnen, dass wir da manchmal auch so Momente haben, wo wir das komplett vergessen können.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Du kannst ja nicht, also ich weiß ja nicht, wie deine Prognose aussieht, ja, aber mal angenommen, du wirst vielleicht nicht alt werden. Wie wichtig ist es da, dass man das Leben, was man gerade hat, auch nutzt, auch für schöne Dinge? Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist super, super wichtig auch. Leider ist es oft so, dass ich körperlich jetzt gar nicht so in der Lage bin, irgendwie zu sagen, ja, wir machen jetzt mal einen Ausflug oder irgendwie sowas, weil da einfach dann die Erschöpfung recht schnell einsetzt. Aber ja, wir gucken einfach, dass wir, wenn es einfach nur irgendwie Kaffee trinken oder essen gehen ist, auch kleine Sachen, sowas, dass wir das versuchen, halt auch wirklich dann so schön zu erleben und jetzt irgendwie gar nicht groß zu sprechen, ja, wie geht's dir jetzt gerade? Das habe ich auch von Anfang an gesagt, Leute, bitte fragt mich nicht, wie es mir geht, weil ich weiß selber nicht, wie es mir geht.
Ja.
Ganz oft in so einem Moment. Und ich sag dann auch ganz oft, oder zum Beispiel im Januar habe ich meinen Geburtstag gefeiert, weil ich auch gesagt habe, ich feiere jetzt einfach jedes Jahr meinen Geburtstag, solange ich das noch kann, anstatt irgendwie zu sagen, jetzt so den 30. so runde Geburtstage oder so, wo man sagt, ja, das feiere ich jetzt, habe ich gesagt, nee, ich feiere jetzt jedes Jahr, wenn ich das noch kann. Und dann auch die Leute natürlich gesagt, ja, und wie geht's dir? Und da sage ich dann auch, ja, heute geht's mir gut. Also gar nicht so irgendwie verallgemeinern, sondern immer auf den Tag oder auf den Moment bezogen.
Ja. Lass uns mal weitergehen.
Ja.
Wir sind im September 25. Du hattest die Brustoperation. Wie ging das weiter?
Ja, mit Chemo ging es dann weiter. Und das hat leider auch nicht mehr den gewünschten Erfolg gebracht. Obwohl sie ja vorher eigentlich ganz gut angeschlagen hatte. Das heißt, wir haben dann wieder eine andere Chemo ausprobiert, die aber leider auch nicht geholfen hat. Und jetzt sind wir aktuell beim dritten Zyklus einer wieder anderen Chemo. Ja, also es ist einfach so ein bisschen so ein Experimentieren und Ausprobieren, was hilft eventuell und was nicht.
Oh mein Gott, das klingt irgendwie doch sehr zermürbend.
Ja.
Du hast aber erzählt, dass du auch bestrahlt wirst, oder?
Genau, ich wurde im Dezember 25 noch am Oberschenkel bestrahlt, weil ich dann da tatsächlich auch Schmerzen hatte und gar nicht mehr richtig laufen konnte. Und in dem Fall wird dann eben auch bestrahlt, um die Schmerzen in erster Linie zu lindern und in der Hoffnung auch, dass der Tumor eventuell kleiner wird, was zum Glück in dem Fall auch eingetreten ist, dass zumindest mal am linken Oberschenkel die Metastasen kleiner geworden sind und ich mittlerweile auch wieder ganz gut zu Fuß unterwegs bin. Ich habe aber trotzdem meinen Rollstuhl hier, ich habe Krücken hier, weil auch oft nach der Chemo ich einfach total platt bin, dass ich jetzt gar nicht groß zu Fuß unterwegs sein kann und dann setze ich mich in den Rollstuhl und dann geht's los, so ungefähr. Ja, und jetzt gerade aktuell wird noch die Leber bestrahlt, weil da auch die Metastasen einfach so groß geworden sind, dass das wie so ein Blähbauch, den wir ja alle eigentlich kennen. So war das am Anfang, hab gedacht so, boah, vielleicht habe ich irgendwie was Falsches gegessen oder irgendwas in der Richtung. Hab erstmal ganz viel Tee getrunken und mit Kirschkernkissen und Wärme und versucht das irgendwie, aber ja, es ist nicht besser geworden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht sind das die Lebermetastasen einfach, die da jetzt so groß sind, dass der Bauch so aufgebläht ist. Und so war es dann auch. Und deswegen hieß es dann auch, okay, das bestrahlen wir jetzt nochmal und schauen, ob da irgendwie dann eine Besserung eintritt.
Und fühlst du eine Besserung?
Bisher noch nicht so richtig, vielleicht minimal, aber das ist auch oft bei der Bestrahlung so, dass das erst ein paar Tage oder auch ein paar Wochen später dann eintritt. Deswegen bin ich da jetzt erstmal noch zuversichtlich, dass das in nächster Zeit hoffentlich ein bisschen zurückgeht.
Ja. Okay, das heißt, du bist seit Jahren mittlerweile mitten in der Therapie.
Ja.
Und immer dann, wenn es nicht mehr so richtig was bringt und das Sarkom sich ja vielleicht auch an die Chemo gewöhnt hat und weiter wächst, wird was Neues ausprobiert.
Ja.
So sieht dein Leben zurzeit aus.
Ja, leider ja, genau. Also ich gehe auch seitdem nicht mehr arbeiten, bin nur zu Hause, mittlerweile volle Erwerbsminderungsrente. Ja, weil das ja auch einfach gar nicht möglich ist, zwischen den ganzen Therapien arbeiten zu gehen, weil das bringt weder dem Arbeitgeber noch mir was, wenn ich vielleicht ein paar Tage im Monat arbeiten könnte. Ja. Da hat irgendwie keiner gewonnen. Ja, auch so von der ganzen Chemo. Man kennt es in den Selbsthilfekreisen, sage ich mal, als Chemo-Brain, dass man da irgendwie auch gar nicht mehr so im Kopf so frisch ist. Also ich merke das mittlerweile auch, dass ich so mit dem Kurzzeitgedächtnis da schon teilweise Probleme habe. Also wenn mir jemand was erzählt und sagt, ah ja, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, sage ich, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Und mit Konzentrationsproblemen hat man da auch ganz oft dann zu tun. Und das bringt dann halt auch nichts, irgendwie auf Krampf versuchen, arbeiten zu gehen.
Nee, klar nicht. Naja, und ich meine, wichtiger ist ja auch, dass du zumindest ja noch Momente hast, in denen du dich gut fühlst und auch nicht vor allem irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, weil du nicht arbeiten gehst, weil du vielleicht das und das nicht schaffst, das Arbeitspensum.
Ja.
Sondern es ist ja viel wichtiger, dass du dich auf dich konzentrierst.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, ich mache mir da auch manchmal sogar einen Spaß draus, dass wenn wir irgendwo sind und jemand fragt, was ich so mache, so ich, ja, also ich bin Rentnerin. So mit 32. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um nochmal auf das, wie ich damit umgehe, zurückzukommen, so der Humor. Ist zwar eher so ein schwarzer Humor, aber für mich ist das auch so eine Art, damit umzugehen. Und viele sagen dann auch, hey, wie kannst du noch so positiv sein und so deine Witze darüber machen? Ja, das ist jetzt gar nicht so meine positive Art. Also ich war noch nie so der total positive Mensch und habe überall irgendwie was Gutes drin gesehen, sondern ja, ich mache da einfach meine Witzchen drüber und das ist auch so der Weg, das irgendwie anzunehmen und damit umzugehen.
Ja. Du bist ja noch sehr, sehr jung, ne? Wenn du jetzt im Januar deinen 32. Geburtstag gefeiert hast. In dem Alter hat man ja als gesunder Mensch total viele Pläne fürs Leben, was man alles erreichen möchte, Familie und so weiter. Ja. Wie haben sich denn deine Wünsche oder deine Erwartungen oder deine Ziele vom Leben so verändert in der Zeit?
Also um ehrlich zu sein, so einen richtigen Plan hatte ich auch vorher nicht. Oder Ziele, dass ich jetzt sage, also in 5 Jahren möchte ich da und da sein, an dem Punkt und Familie haben und keine Ahnung. Da war ich noch nie so der Typ für, sage ich mal, dass ich da mir so Ziele gesetzt habe. Ich habe da eher, war eher so ein bisschen planlos unterwegs immer und jetzt sowieso. Also da jetzt groß irgendwie mir irgendwas vorzunehmen für die Zukunft, da sehe ich jetzt auch nicht so den Sinn, muss ich sagen. Viele sagen vielleicht, ja, aber gerade in dem Zustand sollte man vielleicht irgendwie, ja, sage ich mal, was Positives und dann doch irgendwie für die Zukunft irgendwas, also jetzt gar nicht so in 5 Jahren, sondern vielleicht eher so dieses Jahr möchte ich das und das mal erreicht haben. Aber seit der Diagnose sowieso bin ich da eher so, ja, ich guck mal, was ich morgen vielleicht so machen kann.
Ja, du bist lebst mehr im Augenblick.
Ja.
Ja. Ja. Naja, ich glaube, was anderes bleibt einem ja auch kaum, ne? Wenn du jetzt dir irgendwas vornimmst, irgendwelche Ziele hast und aber ja eigentlich in den letzten Monaten schon häufiger gelernt hast, dass dir das Leben da einen Strich durch die Rechnung macht, da schützt du dich ja auch vor Enttäuschung, wenn du nicht so weit im Voraus planst.
Ja, auf jeden Fall. Also das Einzige, was ich jetzt auch für dieses Jahr, sage ich mal, geplant habe, wäre im Juni ein Urlaub. Aber selbst da sage ich ja gut, ich muss halt dann auch schauen, wie es mir in dem Moment geht.
Natürlich.
Körperlich, ja. Das weiß ich halt jetzt leider noch nicht.
Das klingt sehr, sehr traurig, was du erzählst. Und es klingt auch, also ich habe ja das Glück, gesund zu sein. Es klingt irgendwie so hoffnungslos. Und das tut mir richtig weh, wenn ich dir so zuhöre. Aber mir ist natürlich auch klar, du steckst jetzt in dieser Situation drin. Und du kannst es ja nicht ändern. Du kannst ja nur damit leben, wie es jetzt ist. Und da bringt dir ja Mitleid von außen auch nichts, sondern du musst einfach für dich selbst einen Weg finden.
Ja, also so Mitleid, das wollte ich sowieso auch von Anfang an nicht haben. Man sieht natürlich oft, also ich bin sehr oft auf dem Sportplatz unterwegs beim Fußball schauen, weil wir hier im örtlichen Verein, mein Papa ist da sehr aktiv und ich eigentlich auch, jetzt natürlich weniger, also ehrenamtlich aktiv. Und wenn ich kann, gehe ich natürlich hin zum Fußball schauen. Und da ist es dann halt auch so, dass eben Leute, die man jetzt nicht so häufig sieht wie seine Freunde, die dann halt auch irgendwie kommen und sagen, ja, wie geht's dir denn? Und man sieht eben an dem Blick dann schon so ein bisschen dieses Mitleidige. Das, ja, mag ich halt auch irgendwie gar nicht. Also
ja, das glaube ich. Aber andererseits ist das vielleicht für Außenstehende auch total schwer zu wissen, wie sie jetzt mit dir umgehen sollen. Was würdest du dir denn wünschen, wie die Menschen mit dir umgehen sollen?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das für Außenstehende sehr, sehr schwierig ist, gerade wenn man jetzt nicht jeden Tag miteinander zu tun hat. Was ich mir so wünsche, ist einfach, dass, ja, dass man mich jetzt gar nicht groß irgendwie mit Samthandschuhen und so vorsichtig fragt, ja, wie geht's dir denn, sondern einfach so gerade raus. Und weil ich bin auch so von Anfang an, hatte ich so die Einstellung, dass ich darüber sprechen möchte. Es gibt sicherlich auch viele, die das nicht so nach außen tragen möchten, was ja auch total in Ordnung ist. Das muss ja jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Aber ich für mich habe gesagt, also wenn mich jemand danach fragt, dann erzähle ich das auch ganz offen, wie es ist. Also auch damals schon mit den Depressionen, das ist ja auch oft und immer noch leider ein Tabuthema, habe ich auch gesagt, ich gehe da total offen mit um. Also ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich da auch mal in einer psychiatrischen Klinik für 3 Monate ambulant war. Ja, das gehört halt zu mir. Und deswegen möchte ich gar nicht, dass die Leute da irgendwie so vorsichtig und um den heißen Brei rumreden, sondern einfach direkt, auch wenn sie irgendwas wissen wollen, einfach fragen und gar nicht groß so vorsichtig mit einem umgehen, sondern ganz normal.
Ganz normal. Das sagen viele, das habe ich schon häufiger gehört, dass sie sich wünschen würden, von ihrem Umfeld einfach ganz normal behandelt zu werden und dass man als erkrankter Mensch sich auch die banalen Alltagssorgen der anderen anhört, weil das ja auch irgendwie so ein Stück Normalität vermittelt, oder?
Ja, also ich sag mal so, die Alltagssorgen von anderen, die höre ich mir jetzt nicht so gerne an. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Also von meiner Familie, von meinen Freunden höre ich mir das natürlich gerne an. Ja, wenn ich draußen unterwegs bin und höre irgendwie Leute, also fremde Menschen dann reden, oh ja, ich habe gerade das und das oder die Probleme, da denke ich mir so, boah, ja, wirklich. Also manchmal muss ich da echt aufpassen, dass ich nicht hingehe und sage, hier, hör mal, also dein Problem, das wünsche ich mir.
Ja, reiß dich mal zusammen so, ne?
Ja, aber klar, für Leute, die das nicht erleben und also ich freue mich für jeden, der das nicht durchmachen muss. Ne, das ist keine Frage, das wünscht man ja keinem sowas und aber trotzdem denkt man dann schon manchmal so, puh,
ja,
da wäre ich jetzt mit der Aussage ein bisschen vorsichtig.
Hat man denn eine Theorie, wo dieses Angiosarkom herkommen könnte? Hast du irgendwie eine genetische Veranlagung?
Nee, das wurde getestet, ob das irgendwie genetisch veranlagt ist. Und das war nicht der Fall. Deswegen keine Ahnung, wo das herkommt. Also was es oft gibt, ist das strahleninduzierte Angiosarkom. Das heißt, ja, Menschen, die mal Brustkrebs hatten, also natürlich meistens Frauen, aber Brustkrebs kann natürlich auch Männer betreffen. Diese Menschen, die die Erkrankung hatten und vielleicht bestrahlt wurden, dass danach so, ich glaube, da ist der Zeitraum irgendwie so 5 bis 6 Jahre danach, dass da so ein strahleninduziertes Angiosarkom auftreten kann.
Aber das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall, ne?
War nicht der Fall, genau. Deswegen, ja, das kann man leider nicht sagen, was da die Ursache ist.
Ja, krass. Du hast auf jeden Fall eine ziemliche Odyssee hinter dir und du steckst noch mittendrin. Gibt es denn etwas, was du für dich selbst tun kannst, um dich aus, ja, vielleicht aus so einem Loch wieder rauszuziehen? Du hast vorhin schon gesagt, du hast ja durch deine Psychotherapie auch so ein paar Strategien an die Hand bekommen. Hilft dir, in der Sonne sitzen, Vögel zuzuhören oder sowas? Gibt es da irgendwas?
Ja, also in der Sonne sitzen ist auf jeden Fall immer schön, natürlich. Soweit es geht, da muss man natürlich auch aufpassen mit Chemo. Das verträgt sich ja auch nicht immer so gut. Aber ja, klar, gerade jetzt auch, wenn das Wetter ein bisschen schöner wird, dann ist es natürlich schön, draußen an der Luft zu sein, mal ein bisschen Sonne zu spüren. Und ja, was mir sonst auch hilft, ist ja, der Fußball tatsächlich. Also das ist so ein bisschen schon immer meine, oder seit, ja, ich glaube, seit ich 13, 14 bin, gehe ich mit meinem Papa halt immer zum Fußball. Und das ist so dann das Sonntagsritual. Mhm. Und das ist dann auch immer so ein bisschen mal so ein Moment, wo ich da rauskomme aus der Krankheit, sage ich mal. Mhm. Und was mir ganz viel hilft, sind meine zwei Kätzchen, die Gott sei Dank die ganze Zeit jetzt Ruhe gehalten haben.
Wobei ich vorhin schon dachte, es hört sich an, als würdest du Katzen haben. Die sind am Anfang umhergelaufen, oder?
Ja, da ist sie einmal vorbeigekommen, weil das ist auch witzig, wenn ich auf Lautsprecher irgendwie telefoniere, dann kommt sie immer und gibt Geräusche von sich.
Sehr niedlich.
Und das ist natürlich, ja, mit Tieren war ich schon immer. Ja, das hat mir schon immer unheimlich viel geholfen, auch in meinen schlimmen Depressionsphasen. Meine Tante hatte 3 beziehungsweise zu dem Zeitpunkt 4 Hunde. Ich habe auch selbst einen Hund, aber die kuschelt leider überhaupt nicht gerne. Und die Hunde meiner Tante schon. Und dann bin ich da ab und zu mal. Und das ist dann irgendwie ganz, ja, für mich total heilsam, wenn da diese 4 Hunde irgendwie auf dir rumturnen, auch wenn es keine kleinen Hunde sind. Mm. Das ist dann so ein 35 Kilo Labrador, der denkt, er wäre ein Schoßhündchen. Aber das ist total, ja, für mich einfach ganz toll, wenn dann so ein Tier, was ja wirklich einfach dann auf dir liegt und mit dir kuschelt, das hilft mir total. Und so ist es halt auch mit meinen zwei, ich sag immer ganz gerne Monsterchen. Ja, die sind jetzt 1,5 Jahre alt und die hüpfen dann hier durch die Wohnung und da kannst du dann halt auch mal kurz vergessen, was da alles so um dich rum passiert, wenn die kämpfen oder ihre Sprünge machen. Und da lachen wir natürlich auch sehr viel. Und wenn die dann nachts bei mir im Bett liegen und mit mir kuscheln, das ist auch einfach sehr heilsam.
Ich liebe Tiere auch sehr und ich habe 3 Katzen. 2 davon sind erst 7 Monate alt und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was hier los ist. Das ist wirklich total putzig. Also kann man sich richtig doll drüber freuen. Ja. Und das Kuscheln mit Tieren, das schüttest du ja auch Glückshormone aus.
Ja.
Das ist ja auch sehr heilsam, wenn du das so empfindest. Du hattest vorhin zum Anfang unserer Folge noch was erzählt von diesen, ja auch so wie Hautmetastasen.
Genau.
Seit wann hast du denn das?
Das habe ich auch letztes Jahr im, ja so November, Dezember irgendwann bemerkt, dass da irgendwie, erst denkt man natürlich, okay, ist irgendwie ein Leberfleck, aber es sah halt dann von der Farbe her, sage ich mal, doch nicht so ganz aus wie ein Leberfleck. Und bin dann zum Hautarzt gegangen, habe da einfach so ein Hautkrebs-Screening machen lassen. Und die Ärztin hat dann gesagt, ja, also diese 2 Stellen, die sehen halt schon ein bisschen seltsam aus. Und gerade mit der Vorgeschichte, die entfernen wir mal lieber. Und ja, da hat sich dann halt leider auch rausgestellt, dass das höchstwahrscheinlich Metastasen sind. Dass jetzt irgendwie was Eigenes ist, glaube ich nicht. Also in dem Zusammenhang wäre das schon sehr unwahrscheinlich. Deswegen, ja.
Ja, oh je. Also es kommt auch irgendwie immer wieder was Neues mit dazu, ne? Mhm.
Ja, wirklich. Also ich kann da mittlerweile schon drüber lachen fast. Also es ist irgendwie, ja, es kommt immer was Neues dabei. Bei jeder Kontrolle kommt was Neues dazu.
Liebe Mariana, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, dass wenn man selbst irgendwas bemerkt, gerade bei Frauen, in der Brust irgendwelche Veränderungen sind, dranbleiben. Also nicht irgendwie abspeisen lassen. da muss ich auch sagen, glaube ich, spielt es eine Rolle, dass das Geschlecht und Alter des Arztes oder Ärztin, so zumindest habe ich es empfunden, dass das eben ein, sage ich mal so, ja, um die 50-jährige Arzt, der sieht das irgendwie nicht so kritisch, aber die junge Ärztin, ne, die sofort gehandelt hat, die hätte ich mir natürlich dann von Anfang an gewünscht. Deswegen, also da muss man auf jeden Fall dranbleiben, sich nicht irgendwie abwimmeln lassen mit so nach dem Motto, ja, junge Frau wird schon nix sein. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man da für sich einsteht und sagt, nee, ich möchte jetzt aber, weiß ich nicht, die und die Untersuchung machen, vielleicht auch, wenn man sie mittlerweile selber bezahlen muss. Ich hätte das Geld gerne ausgegeben zum damaligen Zeitpunkt, wenn es mir dann geholfen hätte, eben ja nicht das Ganze im Nachhinein durchzumachen.
Ja, klar. Hast du denn eigentlich auch andere Betroffene, mit denen du dich austauschen kannst? Das finde ich nämlich auch immer sehr wichtig. Ja. Und ich hatte ja vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen zum Thema Uterussarkom. Und da kamen dann auch Rückmeldungen von Frauen, die betroffen waren und aber dachten, sie sind damit ganz alleine auf der Welt.
Ja, wir haben da auch eine Selbsthilfegruppe. Und das ist auch ja super wichtig, finde ich. Da bin ich auch durch die eine Freundin drauf gestoßen, die auf Instagram sich da mal so ein bisschen informiert oder recherchiert hatte. Die ist da auf die Deutsche Sarkom-Stiftung gestoßen. Und die sind auf jeden Fall immer der richtige Anlaufpunkt bei solchen Geschichten, bei Sarkomen, wenn man denkt, puh, so selten. Vielleicht gibt's da niemanden, immer nach der Deutschen Sarkom-Stiftung suchen. Das ist eine ganz tolle Organisation, da helfen ganz tolle Menschen, von denen ich auch mittlerweile welche persönlich kenne. Und da gibt's auf jeden Fall Unterstützung. Mittlerweile gibt's auch, also wir haben eine Mainzer Selbsthilfegruppe und da gibt's natürlich dann so ein bisschen Regionen, bezogen, also Berlin, Hamburg, München, gibt es da ein paar Gruppen. Also es gibt noch mehr Regionen tatsächlich. Für mich ganz gut, Mainzer Gruppe ist halt ja relativ...
Na, Wohnort
nah. Genau, dann, ne? Relativ nah. Da gibt es auch einen ganz tollen Menschen, mittlerweile würde ich auch sagen Freundin, mit der ich mich regelmäßig austausche, auch unabhängig von der Selbsthilfegruppe. Das ist auch super, super wertvoll, da Menschen zu finden, die nicht unbedingt so ganz genau dasselbe durchgemacht haben, aber sich zumindest vorstellen können, wie es ist, weil wir haben halt auch alle unterschiedliche Sarkomarten. In unserer Gruppe ist jetzt leider keine, also was heißt leider, für die oder denjenigen natürlich zum Glück keiner dabei mit Angiosarkom. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was anderes, in einer Sarkom-Selbsthilfegruppe zu sein, als jetzt, sage ich mal, in einer, in Anführungszeichen, normalen Krebs- oder Brustkrebs-Selbsthilfegruppe, weil das ist natürlich dann doch nochmal ein bisschen anders.
Ja. Ich verlinke deinen Insta-Account in den Shownotes, wenn es dir recht ist.
Total gerne, ja.
Ach, schön. Und ja, liebe Mariana, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit und freue mich sehr, dass das geklappt hat und bin sehr gespannt auf die Folge dann. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch der ein oder anderen oder auch dem ein oder anderen helfen kann. Dass man weiß, man ist nicht alleine. Und ja, ich glaube, das ist auch schon mal irgendwie ein bisschen hilfreich zu wissen, okay, es gibt noch andere in ähnlichen oder ja in derselben Situation und man kann sich austauschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Austausch ist so, so wichtig und von daher schreibt Mariana gerne und Wenn ihr mögt, bewertet super gerne den Podcast, denn je mehr Menschen den Podcast abonnieren oder bewerten, desto mehr steigt die Reichweite. Und das ist ja wiederum auch sehr wichtig, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Genau.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.